Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 475 des Computer Club 2 Audiocast. Zuerst muss ich eine Korrektur anbringen, und zwar in der Fernsehsendung, die gestern Abend online gegangen ist und auch ausgestrahlt wurde, habe ich gesagt am Ende, dass heute der Shop eröffnet wird. Ja, so ist das. Geplappert, ohne nachzudenken. Ja, eigentlich kann man sagen, hier war der Wunsch wohl eher Vater des Gedanken. Ich habe mit Thomas Ritter ganz klar vereinbart, 1. Juli, 1.7. So, und dann habe ich gedacht, Mensch, 1. Juni, wir haben da noch Autogrammkarten unterschrieben, Wolfgang Back und ich bei der letzten Fernsehproduktion, und Cover für die restlichen DVDs, die wir in einem Paket schnüren wollten und so weiter. Das habe ich dann den Thomas noch schnell vor der Produktion zugeschickt. Ja, und da war einfach nur noch im Kopf, ja, das muss schnell raus, damit er das hat, damit er das fertig machen kann. Und dann war der 1. Juni mein Wunsch, mein geheimer Wunsch, der kam dann auch über die Lippen. Also, der Shop ist noch nicht eröffnet. Der Shop wird am 1. Juli eröffnet. Denn nachdem ich Thomas mitgeteilt hatte, ich habe es in der Fernsehsendung drin, hat er zurückgeschrieben, aber wir hatten doch 1.7. vereinbart. Der ist also nicht daran schuld, der arme Thomas, wenn jetzt Anfragen kommen, sondern es ist einfach nur ein dummes Geplapper von mir gewesen. Ich habe es ja gestern auch schon auf die Homepage gestellt. Bitte um Entschuldigung für allen die, denen ich den Wunsch wässrig gemacht habe. Aber ihr wisst ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Also freut euch noch einen Monat, bis es dann richtig losgeht. So, 475 begrüßt habe ich schon. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei sind. Und wir nennen unser Ding immer noch Audiocast. Ich habe gerade jetzt mit dem Kollegen vom Deutschlandfunk ein Interview gemacht zum Thema Audiocast, warum ich das Audiocast nenne, warum wir das Audiocast nennen. Der muss aber noch kräftig daran arbeiten. Das kommt wohl erst im Deutschlandfunk oder Deutschlandradio im Oktober. Wenn ich dann was weiß, kann ich ja mal sagen, wenn es jemanden interessiert, was ich da wieder geplappert habe, dann könnt ihr einfach mal da reinhören. So, geplappert habe. Ja, habe ich jetzt wieder eine ganze Menge. Aber heute ist endlich mal wieder die Redaktionsecke dran. Sie wissen, es kommen ja bei uns immer Anfragen, wo Leute nach möglichen und unmöglichen Dingen fragen, wo Beschimpfungen kommen, wo unglaubliche Unterstellungen verbreitet werden oder wo auch ernsthafte und wichtige Fragen gestellt werden. Und wenn sowas dann sich häuft, dann machen wir das hier am Mikrofon zusammen mit dem Udo Wenzek, der diese Sachen beantwortet. Wenn ich das machen würde, würde ich vielleicht den einen oder anderen verprellen. Da bin ich nicht ganz so diplomatisch, aber so kennt man mich. Und der Udo, das ist eigentlich der CC2-Diplomat. Hallo Udo.
Hallo Wolfgang.
So schön, wie du Dinge ausdrücken kannst, kann ich es nicht. Ich kann zwar Sachen erklären, aber wenn mir was auf den Keks geht, dann sage ich das auch. Du bist da freundlicher, oder?
Ja, ich habe es zumindest versucht, obwohl bei einigen E-Mails, da muss man schon mal den Kopf schütteln, wie manche Leute auf solche Ideen kommen. Da haben uns zum Beispiel E-Mails erreicht, wo uns unterstellt wird, dass wir Schleichwerbung betreiben würden, indem wir Firmenbezeichnungen auf den Geräten und an der Kleidung nicht abkleben, sondern öffentlich zeigen würden. Also da war ich erstmal ratlos und wusste auch nicht, was ich da antworten sollte.
Tja, da muss man sagen, Leute, die uns so etwas vorwerfen, die sollten erstmal nach der Definition von Schleichwerbung sehen. Also Schleichwerbung und Produktplatzierung, auf Neudeutsch heißt das wohl Product Placement, wird ganz klar in einem Gesetz geregelt. Schleichwerbung ist dann, wenn Produkte in den Vordergrund gestellt werden, die eigentlich gar nicht das Thema sind. Wenn ich also zum Beispiel ein Netzteil habe in der Sendung oder einen Clubcomputer habe in der Sendung, dann ist das erstmal keine Schleichwerbung. Und wenn da IBM draufsteht oder Apple draufsteht, kann bei mir zwar nicht passieren, jeder, der mich kennt, weiß das, oder Lenovo draufsteht oder irgendetwas anderes, Ja, dann ist es eben so. Wir sehen jeden Tag in der Tagesschau oder in der Heute-Sendung oder sonst wo, da kommen Politiker angefahren mit ihren Mercedes oder Audi oder BMW und das sind auch die Typenkennzeichen nicht abgeklebt. Schleichwerbung wird es dann und ein ganz klares Indiz für Schleichwerbung ist, wenn Produkte in den Vordergrund gestellt werden, die eigentlich gar nicht das Thema sind und ein weiteres Indiz, was unzweideutig ist, wenn dafür Geld gezahlt wurde. Nun muss es nicht nur sein, dass Geld gezahlt wird. Wenn ich also eine Fernsehsendung machen will und will zeigen, wie wunderschön die Eifel ist und leihe mir von irgendeinem Autohersteller ein Auto, jetzt hatten wir eben ein paar Deutsche, nehmen wir jetzt mal Volvo, und Volvo sagt, klar, kriegst du von uns ein Auto, das muss natürlich dann ab und zu auch mal im Bild zu sehen sein und hinterher darfst du das behalten. Dann ist natürlich hier ein monetärer Vorteil dahinter und wenn das Auto dann tatsächlich im Bild erscheint, dann ist es eindeutig und ganz klar Schleichwerbung. Wenn die Motivation, warum ein Produkt mit Firmenname in einem Beitrag erscheint, nicht klar ist, dann ist das auch eindeutig Schleichwerbung. Wenn ich aber zum Beispiel Netzteile habe und da steht Voltkraft-Netzteil Digi 35 oder sowas drauf, weil ich das von mir zu Hause mitgebracht habe und weil ich zeigen will, wie man Leuchtdioden damit kaputt machen kann oder sonst was. Und das ist mit im Bild, weil ich drehe die Spannung hoch und man guckt auf die Displays und oben drüber steht eben die Bezeichnung. Dann ist das erstmal keine Schleichwerbung. Und kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich noch 20 andere Netzteile von anderen Herstellern daneben stelle, nur damit man irgendwo eine Ausgewogenheit hat. Das ist ein Werkzeug, genau wie ein Schraubendreher, genau wie ein Taschenmesser. Wie oft habe ich mein Taschenmesser herausgenommen? Da steht irgendwo dieses Kreuz da drauf, vielleicht glaube ich auch der Markenname Victorinox oder so. Das habe ich nicht das gleiche, aber ein solches habe ich seit 50 Jahren in der Hosentasche. Und das werde ich nicht abkleben, da werde ich die Wangen nicht abschleifen, nur damit irgendjemand in seinem merkwürdigen schleichwerbungsüberempfindlichen Bewusstsein der Meinung ist, das ist keine Schleichwerbung. Also, ich bekomme kein Geld von irgendeiner Firma, wenn ich irgendein Gerät dahinstelle. Und die Geräte, die bleiben auch nicht bei mir. Wenn das was Billiges ist, dass es das Porto nicht lohnt, das zurückzuschicken, ist das sicherlich was anderes. Aber wenn es etwas Hochwertiges ist, sieht es anders aus. Nur Produktplacement, auch das, diese Produktdarstellung, Beistellung, die sind irgendwo erlaubt, wenn genau das gleiche wie bei Schleichwerbung, die nicht in den Vordergrund stehen, sondern einfach nur ein Beiwerk sind und wenn dafür kein Geld fließt. Man könnte ja sonst diese Schleichwerbungsgeschichte umgehen. Also, jeder, der so einen Quatsch erzählt, der sollte mal gucken, was da alles so rumläuft, was da alles in Interviews, in Straßenbefragungen ist. Da haben Leute, die laufen mit Klamotten rum, das sehen aus wie Litfaßsäulen, da sind dann irgendwelche Tiersymbole drauf oder Tatzen oder Boss oder was weiß ich für einen Kram. Kommt mir immer ziemlich peinlich vor, so als Werbeträger für irgendwelche Produkte durch die Gegend zu laufen, wo ich viel Geld dafür bezahlen muss. Aber ist so, das findet man bei mir nicht. Das ist auch keine Schleichwerbung. Man kann ja den Leuten nicht sagen, jetzt bitteschön, zieh dich mal aus, damit wir nicht irgendetwas sehen. Das ist normales Leben, sind normale Bilder, das ist Beiwerk, das gehört einfach dazu, hat nichts mit Schleichwerbung zu tun. Und meinen Computer werde ich nicht wegen der Empfindungsstörung von Zuschauern verunstalten, indem ich irgendwelche Namenszüge abkratze. Das mache ich nicht.
Ja, ich glaube, das war eine klare Aussage und das konnte man jetzt hoffentlich auch klarstellen und richtigstellen. Was uns auch immer wieder erreicht, das sind Anfragen, wann denn jetzt die diversen Videosendungen überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt werden. Ich sage da meistens dazu, da müsste man eventuell bei dem jeweiligen Anbieter nachschauen, weil wir haben keinen Einfluss darauf, wann zum Beispiel NRW-TV irgendwelche Videobeiträge ausstrahlt. Oder? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es ganz genauso. Und wenn ich mir überlege, dass das mittlerweile bei Zwickau TV oder bei NRW TV hattest du eben schon, Udo, oder bei Rhein-Neckar Fernsehen oder bei TechTime TV ausgestrahlt wird. Ich hätte verdammt viel zu tun, jede Woche mir die Sendepläne von denen von der Homepage herunterzuladen, die aufzubereiten und dann vielleicht bei uns auf die Homepage zu stellen. Bitteschön, wer da in dem Gebiet wohnt und uns sehen will, der sollte doch ganz einfach, wie er auch in die Normalprogrammvorschau von anderen Sendern guckt, auch da reingucken. Das ist bestimmt nicht zu viel verlangt. Und dann kann er sehen, was sich da ändert, wann welche Sendung gesendet wird. Und ich habe meine Ruhe, denn das mache ich nicht. Dann nochmal eine Liste zu erstellen, wo sie uns sehen können. Nee, bitteschön. Es ist mir einfach irgendwo dann auch zu viel. Ich mache alles. Ich mache alles allein. Und wenn jemand uns sehen will, freue ich mich darüber. Und wenn jemand Interesse daran hat, freue ich mich auch darüber. Aber dann, verdammt nochmal, schaut doch eigentlich selbst im Internet bei dem entsprechenden Sender nach. Da gibt es die Pläne, die Sendepläne. Und das ist doch viel einfacher, als wenn ich jetzt jede Woche da nochmal, was weiß ich, stundenlang den Kram zusammensuchen muss.
Ja, ich denke auch, das ist nicht zu viel verlangt. Wo wir aber gerade bei Anbietern unserer Sendungen sind, sehr häufig kommen auch Anfragen, was getan werden muss, um zum Beispiel unsere Audiocasts in eigenen Beiträgen ausstrahlen zu können oder die Videosendungen auf anderen Fernsehkanälen ausstrahlen zu können. Kannst du mal kurz erläutern, was da für Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sowas überhaupt möglich ist?
Also eine Verlinkung auf unserer Homepage, die habe ich schon wiederholt generell erlaubt. Und wenn jemand anfragt, bekommt er das auch so von mir gesagt. Eine reine Verlinkung. Für die TV-Sendungen. Wenn man das herunterladen will und es selbst ins eigene Programm einbinden will, da müssen wir in ein engeres Gespräch eintreten, denn da gibt es bestimmte Bedingungen dafür. Das lässt sich nicht ganz so einfach machen. Wenn ich sehe, dass Verlinkungen irgendwo in einer Schweinigel-Ecke passieren oder in irgendwelchen radikalen Bereichen oder sonst wo, dann haue ich natürlich auch dazwischen. Da gehört der CC2 nicht hin. Auch wenn wir seit Jahrzehnten, nee, noch nicht ganz, eine große Schnauze pflegen. Das hat aber nichts mit Radikalismus oder Ähnlichem zu tun. Da würde ich doch bitten, vorher mal nachzufragen. Und wenn mir das merkwürdig vorkommt, dann gibt es eben kein Okay dafür und andernfalls ja. Jeder, der unsere Sendungen klaut und in eigener Regie, auf eigenen Servern oder auf fremden Servern zum Download anbietet, der kriegt es mit mir zu tun, das heißt mit unserem Anwälten. Die freuen sich immer, die verdienen daran. Die Audiogeschichte. Audio verbreiten wir selbst. Wir brauchen nicht noch irgendeinen Anbieter, der das irgendwo hostet und es dann selbst nochmal macht. Auch hier einfach einen Link auf unsere Seite und eine Mitteilung, pass auf, hier, ich verlinke euch da und dahin, dann ist es ja schon gut. Aber ich möchte immer noch die Kontrolle darüber haben, was rausgeht, was wohin geht. Das kann man ja kontrollieren, das kann man ja auch nachvollziehen und nachverfolgen. Nur auch hier, wer das herunterlädt und es dann in Eigenregie, eigenverwurstelt, ich habe letztens wieder erlebt, da wurden dann unsere Audiobeiträge sogar noch zerschnipselt und mit anderen und Zwischenmoderationen versehen. Das geht nicht. Das gibt generell Ärger, sobald ich etwas davon erfahre. Bitte verlinken oder zu sagen, guckst du hier, CC2 Homepage oder so, und da kannst du alles laden, nachladen, zählen, gucken, wann war, wo, was, wie. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir machen es ja, damit wir das verbreiten können. Das ist ja nicht so, dass wir das für uns machen und es dann anschließend im Papierkorb werfen, sondern wir wollen es verbreiten. Aber dann bitteschön auch über uns und nicht sich, dass sich irgendjemand mit fremden Federn schmückt. Das geht wiederum nicht.
Dann kam eine Anfrage, da musste ich zweimal lesen, ob ich das richtig verstanden hatte. Wir haben auf unserer Homepage ja ein Spendenkonto und da wurden wir tatsächlich gefragt, für wen wir denn jetzt spenden würden. Vielleicht kannst du das eventuell nochmal richtig stellen.
Ja, ich wusste nicht, ob das ernst gemeint war. Ich habe das auch gelesen. Und wenn ich gefragt werde, dass man nirgends lesen konnte, wem wir das Geld spenden, was uns gespendet wird, dann finde ich das ein bisschen absurd. Also unsere Spenden, die wir erhalten, Die teilen wir in aller Regel mit dem Finanzamt. Na gut, nicht eins zu eins, aber die Umsatzsteuer, die muss auf jeden Fall davon abgezogen werden. Das mindert die Sache schon mal. Wenn es über PayPal kommt, die wollen auch davon ein bisschen einen Anteil haben. Aber der Rest, der dann wirklich für den CC2 übrig bleibt, den brauchen wir für eigene Aktivitäten, für eigene Ausgaben, für eigene Sachen, die wir anschaffen müssen, die wir ja für verschiedene Aktivitäten brauchen. Und das ist nicht so viel, dass davon irgendwelche Reichtümer übrig bleiben. Das schaffen wir absolut nicht, sondern in aller Regel, bei mir ist es jedenfalls so, lege ich noch Geld drauf. Und der Wolfgang Back, der ist ja jetzt ein bisschen weniger dabei, das hat man ja schon gemerkt. Und er ist auch heute im Audiocast nicht dabei, wird wohl auch die nächsten 3 Monate nicht dabei sein. Es sei denn, ich kann ihn überreden, im Juli einmal ein Statement abzugeben, weil wir da das 9-jährige Bestehen des Audiocasts haben. Und in der Fernsehsendung ist er auch nicht dabei, die nächsten 3 Monate schon mal, also die nächsten 6 Sendungen, bis er dann wieder zurück ist aus der Schweiz. Und dann gucke ich mal, dass ich ihn wieder eingefangen kriege. Das ist dann auch immer so eine Sache, von allein kommt er dann in der Regel nicht. Gut, aber zurück zu diesen Spenden. Da der Wolfgang Back letztendlich kaum noch dabei gewesen ist im letzten Jahr, will der natürlich auch kein Geld dafür bezahlen, für das Hobby aufrechtzuerhalten. Also alles, was über die Einnahmen hinausgeht, muss ich aus eigener Tasche drauflegen. Und dafür noch etwas abzugeben, wäre ja auch irgendwo albern. Jemand spendet dem CC2 etwas und ich sage, okay, das spenden wir weiter. Nee, oder? Und die Frage war also bestimmt nicht ernst gemeint.
Ich denke auch. Aber wer weiß. Wo du gerade über Einnahmen gesprochen hast, zum Thema CC2-Shop hattest du ja einleitend schon ein paar Worte verloren. Da kommen natürlich auch immer reichlich Anfragen, wann der Shop wieder eröffnet wird. Aber ich denke mal, mit deiner Ausführung von gerade dürfte das jetzt eigentlich auch klar sein.
Ja, ich hoffe, ich wiederhole es auch gerne nochmal. Also der 1.7.2015, also dieses Jahr, das ist der Zieltermin, zu dem Thomas Ritter den Shop wieder online schaltet. Also es ist jetzt von heute aus noch ein bisschen mehr als einen Monat. Nee, noch genau einen Monat. Ja, wir haben ja heute den 1.6. und der 1.7. ist dann einen Monat später. So einfach ist das. Und dann sollte alles wieder normal laufen. Eigentlich besser als vorher.
Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann haben wir das leidige Thema GEZ oder wie auch immer man jetzt diese Nachfolgeorganisation bezeichnen möchte. Vielleicht möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, also wir bezeichnen das ja bei uns als Aftergets. Das hat aber nichts mit dem Sitzfleisch zu tun, sondern das ist anglizistisches Restgedankengut im CC2. Und da muss man, glaube ich, sagen, das Thema ist eigentlich durch. Unsere Rechtsgelehrten, unsere Politiker und so weiter, die haben das Rechtsbewusstsein so weit verändert, dass die Gerichte und alle anderen, die irgendwo an der Meinungsbildung beteiligt waren, nun dafür gesorgt haben, dass diese unsägliche Quasi-Steuer rechtens geworden ist. Wir haben zwar noch eine Chance, es laufen Verfahren im Europäischen Gerichtshof und vor allen Dingen, ich meine, der Druck wird größer. Wenn ich mir ansehe, was da so passiert, mittlerweile ist schon ein 2. Gutachten veröffentlicht worden, dass eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen ihren Sinn verloren haben, weil sie nicht mehr für die Grundversorgung benötigt werden. Denn Grundversorgung ist ja gar nicht näher definiert. Aber was ist es denn, da ich meine wichtigen Nachrichten bekomme, dass ich wichtige Informationen bekomme, dass ich irgendwelche Dinge bekomme, die ich woanders nicht bekomme. Also zum Beispiel der Taubenzüchterverein oder der Verein der Modelleisenbahner oder der Funkamateure oder wie auch immer. Die sollten Sendezeit haben. Das gehört zur Grundversorgung dazu. Dass man aber irgendwelche Seifenoper, irgendwelchen Mist, den man nachmittags sendet, dann als Grundversorgungsleistung bezeichnet, das ist einfach nur irrwitzig. Nur ich gehe einfach mal davon aus, irgendwann wird das Thema Aftergets wieder ein richtig heißes Thema werden, denn so langsam geht den öffentlich-rechtlichen Sendern doch das Geld aus, weil sie für ihre Verwaltung und den ganzen Firlefanz drumherum viel zu viel Geld ausgeben. Und wenn ich mir diese Gottschalk-Geschichte da ansehe, die ist ja einfach nur doof, dass man zum Beispiel vom WDR aus da einfach Millionen weiterzahlt, obwohl er seine Sendung da beendet hat. Die Verantwortlichen, die müsste man wirklich, ich sag's lieber nicht. Ja, das gehört nicht zur öffentlich-rechtlichen Aufgabe und zur Grundversorgung. Unsere Fernsehgebühren, Zwangsfernsehgebühren, derart unverantwortlich zu verschenken. Und das ist aber nur ganz, ganz allgemein gesagt. Wir müssen jetzt abwarten, was der Europäische Gerichtshof sagt. Das dauert aber wahrscheinlich nur 1-2 Jahre. Die denken auch nicht sehr schnell. Und wie sich die Sache weiterentwickelt, ob nun wirklich die Ideen der zwei Gutachten irgendwo einfließen, dass man sagt, öffentlich-rechtlich nur noch das, was woanders nicht läuft und möglichst auch werbefrei. Wenn das wieder auf den vernünftigen, richtigen Boden zurückkommt und dann auch noch Nischenversorgung ist für Minderheiten, dann würde ich sagen, okay, da kann man nochmal über Zwangsgebühren nachdenken. Aber viel eher denke ich, dass wir in 5 bis 10 Jahren diese Zwangsgebühren nicht mehr haben, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr öffentlich-rechtlich, sondern privat werden wird.
Ja, dann schauen wir mal, was passiert. Einen letzten Punkt habe ich noch. Du hast es ja bereits bei Wolfgang Back angesprochen. Es häufen sich die Fragen, was mit Heinz Schmitz ist. Kommen Beiträge? Was macht er? Ich glaube, der wird vermisst.
Ja, könnte ich auch mal eine E-Mail schreiben dazu. Vielleicht kriege ich dann meine Frage beantwortet. Also ganz klar, konkret, Heinz Schmitz hat im Dezember und im Januar mir schriftlich erklärt, wie unsere weitere Zusammenarbeit aussehen sollte. Wenn er Themen hat, dann meldet er sich, dann schlägt er diese Themen vor, dann sprechen wir darüber, wenn die Themen gut sind, dann produziert er eigene Audios, die er dann bei uns auf den Server stellt, zur Verfügung stellt und dann plane ich die ein in einen der nächsten Audiocast und gut ist. Das ist aber nun leider seit Monaten nicht mehr passiert. Und bei den TV-Sendungen genauso. Ich weiß also, diesen Monat, die Sendung, die gestern kam und in 2 Wochen kommt, da hatte er keine Zeit, da hat er Vorlesung. Und ich vermute mal, dass in der vorlesungsfreien Zeit, im Juni oder Juli, dass dann von ihm wieder Themenvorschläge kommen und dass er eventuell in der Fernsehsendung wieder dabei sein wird. Wolfgang Back hat nämlich die nächsten 3 Monate, hatte ich schon angedeutet, erstmal Urlaub, aber genau weiß ich es nicht. Ich habe im Moment keine näheren Informationen. Er ist nicht dabei und wenn er will, dann wird er wieder dabei sein.
Für die Beantwortung der Fragen, ich habe dann auch nichts weiter.
Okay, Udo, dann danke ich für deine Mühe.
Sammel
fleißig weiter und dann sehen wir mal, wenn genügend Nachfragen sich angehäuft haben, dann machen wir wieder unsere Redaktionsecke.
Auf jeden Fall.
Okay, bis dann. Tschüss, Udo.
Tschüss, Wolfgang.
So, jetzt will ich noch ein paar Minuten googeln. Naja, nicht das, was Sie denken. Ich hasse ja diesen Begriff, den Google da in die Welt gesetzt hat, dass man zum Suchen im Internet diesen Begriff verwendet. Also ich google nicht, ich suche nach wie vor im Internet. Ich Tesafilme ja auch nicht und ich Tempotaschentücher ja auch nicht. Das sind alles tolle Marketing-Tricks und wir fallen alle darauf rein und verwenden sie und verbreiten sie. Aber egal. Es geht um die Google-Veranstaltung, diese Google I.O. Da werden ja immer neue Ideen vorgestellt, Projekte, an denen Google arbeitet und auch Dinge, die möglicherweise niemals auf den Markt kommen, worüber man nachdenkt. Und eins ist ja nun unbestritten, Google ist ein riesiger Konzern und die haben auch unglaublich viel Geld, um diese Technologie voranzubringen. Was man davon halten soll, vielleicht kann ich am Schluss noch ein Wort dazu sagen. Fangen wir mal mit einigen Dingen an, die vorgestellt werden. Es sind ja so viele, kann man gar nicht darüber berichten. Das Projekt Soli zum Beispiel. Das ist eine Gestensteuerung mit Fingern. Das was bisher mit Kameras gemacht wurde, will Google jetzt mit einem Radargerät machen. Naja, Radargerät ist Radargerät, egal ob es am Straßenrand steht oder irgendwo Flugzeuge orten soll oder sowas. Nur Google ist es gelungen, ein Radargerät auf Chipgröße zu reduzieren, sodass man es irgendwo auf eine Platine draufnageln kann oder in ein Mobiltelefon. Und was hat das für einen Sinn? Tastatur ist schwierig. Klappt sie nicht immer, auch ein Touchscreen, da gibt es ab und zu mal Probleme. Man kann das mit einer Kamera machen, dass man versucht, die Finger zu erkennen. Viel genauer geht es aber mit Radar. Das heißt, die Auflösung ist wesentlich höher. Man kann Kleinstbewegungen erkennen und es ist überhaupt kein Problem, einen solchen Chip in ein Mobiltelefon reinzuknoten und dann darüber das Gerät zu steuern. Einfach mit Gesten. Ob es was wird, werden wir sehen. Das ist natürlich noch nicht abzusehen. Ein sehr interessantes, technologisch sehr hochstehendes Projekt. Ein anderes Projekt ist abgestürzt. Google hat ja Titan Aerospace übernommen, vergangenes Jahr, 2014 glaube ich. Das ist ein Unternehmen, welches sehr große Solardrohnen baut. Naja, Drohnen, jetzt denken wir immer an irgendwelche Quadrocopter oder sowas. Nein, nein, das Ding sieht aus wie ein riesiges Segelflugzeug mit 50 Meter Spannweite und hat Solarzellen da drauf. Und das ist gedacht, dass es einfach durch die Gegend fliegt, automatisch natürlich, und dann bestimmte Bereiche per Funk mit dem Internet versorgt. Da es nicht sehr hoch fliegt, kann es keine großen Bereiche abdecken. Das soll vielleicht später noch kommen, aber dieses Ding ist erstmal kurz nach dem Start wieder runtergefallen. Ist klar, ist es kein Qualitätsurteil. Sowas passiert auch mit anderen Flugzeugen. Also man entwickelt daran, wie man anders als durch Kabel das Internet auch in entlegene Gebiete bekommen kann. Eine weitere Version ist geplant, die in knapp 20 Kilometer Höhe fliegen soll. Und dadurch, dass es eben solarbetrieben ist, muss es nur für Wartungen und ähnliche Sachen landen. Ansonsten fliegt es einfach lustig durch die Gegend. Dann hat Google auch noch vor, dass man Passwörter künftig nicht mehr eingeben muss, sondern das Gerät, welches ich mit dem Passwort entsperre, oder die Applikation, das Programm, das soll erkennen, in Zusammenarbeit mit dem Betriebssystem natürlich, ob ich der Benutzer bin, wie ich mich verhalte, wie ich die Tasten drücke, wie ich mich bewege, wie ich das Gerät bediene und so weiter. Also eine komplette Nutzeranalyse, um daraus zu erkennen, so wie wir Menschen, wir sehen irgendjemanden laufen und so wie der schlurft und latscht und sich bewegt und wackelt und wie auch immer, erkennen wir das. Und so etwas übertragen will Google auch auf unsere Geräte, damit diese blöde Passwortmerkerei mal aufhört, denn die ist ja nicht so prickelnd. Es soll sicher sein, kompliziert sein, aber es muss sich auch irgendwo noch merken lassen. Und dann soll man es auch noch regelmäßig wechseln. Also, das ist sicherlich ein guter Ansatz, aber man muss sehen, was daraus wird. Googles Projekt Tango. Tango hat auch irgendwas mit dem vorherigen Thema zu tun, denn Tango soll erkennen, ja, die Umwelt, was um sich herum passiert. Die haben bisher für $1,000 ein Notebook verkauft, welches mit einigen Sensoren ausgestattet war, und haben jetzt für der Google I.O. das Notebook um den Preis halbiert, das heißt $512 im Moment, damit Entwickler sich sowas kaufen können und mitarbeiten können. Also das Prinzip ist, unsere Umwelt ändert sich laufend und dieses Notebook mit der Software da drauf soll erkennen, ob es dieselbe Umwelt ist, in der sich das Notebook bewegt oder das Gerät. Es kann ja auch irgendwas anderes sein, nicht nur ein Notebook. Und darauf angewiesen sein, dass es die gleiche Umgebung ist. So, also man sagt ja, wenn Bäume wachsen und so und es sieht plötzlich anders aus, wir Menschen erkennen das, ist der gleiche Garten, ist der gleiche Park oder sonst was, das will man auf die Software übertragen. Also ein sehr ambitioniertes Projekt, was man da hat, aber es ist eben Google, die wagen sich an alles heran. Dann gibt es noch das Projekt Fault. Das ist ein Kryptorechner auf einer Micro-SD-Karte, wobei der nicht nur das, was da drauf ist, verschlüsseln kann, sondern auch noch als Schlüssel dienen kann, als Rechner, der andere Sachen verschlüsselt. Es soll unknackbar sein, aber wir wissen, was davon zu halten ist. Es gibt nichts, was unknackbar ist. So, zusammenfassend möchte ich sagen, es ist alles interessant, alles schön, alles bedrohlich, wenn Geräte mich und die Umwelt erkennen können, wenn ich überwacht werde, wenn es irgendwo immer zwiespältig, was da ist. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste, wenn wir an die Wirtschafts- und Finanzkrise zurückdenken, da haben unsere Staatsführer dann gesagt, die Bank ist zu groß, sie ist systemrelevant, deswegen muss sie gerettet werden. Was denn mit Google? Ist Google nicht auch viel zu groß, systemrelevant? Wenn Google morgen sagt, nee, wir schalten alles ab, was denn dann? Darf ein Unternehmen so groß werden, dass es eine solche Macht über die ganze Welt hat? Denken Sie mal darüber nach. Bis dahin tue ich den Daumen nach oben und sage bis zum nächsten Mal. Und dann wollen wir mal sehen, vielleicht gehe ich auf das ein oder andere Thema nochmal ein. Also bis dahin immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.